Ich habe Sie im Jahr 2019 schon mal interviewt. Was ist seitdem bei Ihnen passiert? Erzählen Sie mal.
Genau, wir haben 2019 das letzte Mal gesprochen. In der Zeit ist sehr, sehr viel passiert. Unter anderem durfte ich in eine Rakete krabbeln, die mich dann ins All hochgeschossen hat. Dann habe ich ein halbes Jahr auf der Internationalen Raumstation gelebt, gearbeitet, bin auch wieder gesund zurückgekommen auf die Erde, ziemlich genau vor einem Jahr gelandet. Und das heißt, es war für mich ein wunderbares, erlebnisreiches Jahr. Auf der Erde ist natürlich auch viel passiert in der Zwischenzeit. Als ich losgeflogen bin, war die Welt noch in Ordnung und mittlerweile hat sich da ja sehr viel getan. War recht traurig, das vom Weltraum aus zu beobachten, was hier unten alles schief geht.
Wie ist das Gefühl, in der Schwerelosigkeit zu sein? Kann man das mit dem Gefühl, im Wasser zu sein, vergleichen?
Also das Gefühl, in der Schwerelosigkeit zu sein, das ist eigentlich unglaublich schön. Das ist, man ist total frei und leicht und kann fliegen wie ein Schmetterling, aber sogar noch ohne mit den Flügeln zu schlagen. Das ist etwas, das kann ich sehr schwer beschreiben, aber das ist einfach, sobald man dort oben ist am Schweben, man ist irgendwie am Dauergrinsen, weil es einfach so schön und angenehm ist. Auf der Erde kann man das nicht nachstellen. Es gibt zwar die Möglichkeit mit einem Parabelflieger, also so ein Flieger, der fliegt so Wellenlinien, da ist man für 20 Sekunden mal schwerelos, aber das passiert so schnell, dass man sich da gar nicht dran gewöhnen kann und das auch nicht so richtig genießen kann. Deswegen trainieren wir unter Wasser, weil man unter Wasser wie ein Taucher auch mit dem Kopf nach unten im Wasser schweben kann. Aber es ist im Weltall doch nochmal was ganz anderes. Also einfach mit einem Fingerstoß kann ich mich irgendwo abstoßen und dann schwebe ich so weit, bis ich irgendwo wieder anecke. Und das ist einfach wunderschön.
Das Gefühl beim Raketenstart stellen wir uns vor, wie wenn man mit einer Achterbahn losfährt. Kann man das vergleichen? Ist das so?
Also um ganz ehrlich zu sein, ich bin noch nie Achterbahn gefahren, weil ich habe da so ein bisschen Angst davor. Also hört sich jetzt ein bisschen seltsam an, wenn man denkt, der steigt in eine Rakete, aber eine Achterbahn, wo eigentlich jeder von uns einsteigt, ich mag das irgendwie nicht so, weil in einer Achterbahn, da wird man so stark hin und her geschüttelt. Also das Ziel von der Achterbahn ist ja, die Leute, die da mitfahren, zu erschrecken. Und ich mag das eigentlich nicht, wenn man mich da so erschrecken will. Aber in einer Rakete drin, beim Start, wird man ganz stark in die Sitze reingepresst. Aber das geht alles immer in die gleiche Richtung. Also da wird man nicht so nach links und rechts hin und her geschaukelt. Aber es ist natürlich am Anfang, wenn es losgeht, da rutscht einem doch schon so ein bisschen das Herz in die Hose. Viel, viel wilder und vermutlich auch eher wie so eine Achterbahnfahrt war dann die Rückreise. Bei der Rückreise ist ja so, man muss ja die Geschwindigkeit, also 28.000 Kilometer pro Stunde, das muss man ja wieder bis auf null abbremsen, damit man da unten auf der Erde halt nicht einschlägt wie so eine Kanonenkugel, sondern halt sicher landet. Und das Abbremsen machen wir jetzt nicht mit einem Antrieb, sondern das Abbremsen machen wir, indem wir in die Atmosphäre eintauchen und dann über Luftwiderstand abgebremst werden. Das kann man sich so vorstellen, wenn man auf der Autobahn zum Beispiel das Fenster aufmacht und die Hand so ein bisschen rausstreckt, dann merkt man, wie stark die Luft drückt. Und das ist natürlich bei 100 km/h schon stark, aber bei 28.000 km/h ist ja so richtig wild. Das heißt, mit der Kapsel, wenn man dort eintaucht in die Atmosphäre und dann runterfällt, das ist ein wilder, wilder Ritt. Und also, das war ganz spannend. Und ja, vielleicht würde ich jetzt Achterbahn fahren, aber ich habe es noch nicht ausprobiert.
Wie sah denn Ihr Tagesablauf in der ISS aus? Hat er sich auch mal geändert? Und gab es da auch mal Freizeit oder einfach Zeit für sich?
Ja, wir fliegen hoch ins All, um viel zu arbeiten, viel zu forschen, weil es kostet ja auch viel Geld. Das heißt, man muss da möglichst viel rausholen auch dabei. Aber man kann nicht 6 Monate im All sein, ohne auch mal durchzuschnaufen. Das geht ja gar nicht. Also wir sind ja auch nur Menschen und der Mensch, der arbeitet und dann ist er irgendwann hungrig und muss essen und dann muss man aufs Klo und dann muss man abends auch mal schlafen. Und genauso ist es auf der ISS. Also wir fingen morgens um 7.30 Uhr an. Und dann haben wir eine Funkbesprechung mit dem Boden. Da wird uns gesagt, was sich da im Plan geändert hat, und weil wir den Plan auch ja immer so vor uns liegen haben. Und dann wird gearbeitet von morgens 7.30 Uhr bis abends 7.30 Uhr. Dazwischen haben wir 1 Stunde Mittagspause und auch 2,5 Stunden Sport. Sport müssen wir machen, damit unser Körper sich da oben nicht komplett verändert. Weil in der Schwerelosigkeit bauen sich die Muskeln ab und die Knochen ab. Also es ist ganz, ganz wichtig, dass wir Sport machen, um einfach gesund zu bleiben. Und 19.30 Uhr ist dann sozusagen Feierabend. Danach hat man Zeit, Abend zu essen, mit den Kollegen ein bisschen zu reden, wie der Tag so gelaufen ist. Und dann hat man meist auch noch ein paar Projekte, die man machen will. Ein bisschen E-Mails lesen oder ein paar Fotos machen oder einen Videoclip machen, runterschicken auf die Erde, weil man möchte ja natürlich auch seine Erlebnisse teilen. Und wichtig ist auch, einmal aus dem Fenster zu schauen. Es kam wirklich manchmal vor, dass ich den ganzen Tag lang keine Zeit hatte, aus dem Fenster zu schauen. Kann man sich kaum glauben jetzt. Aber abends habe ich gedacht, ich habe heute noch nie aus dem Fenster geguckt. Wir haben nämlich nur ein großes Fenster, die Cupola dort. Da muss man extra hinschweben. Ja, und dann noch ein bisschen runter zu blicken auf die Erde und einfach diesen unglaublichen Ausblick zu genießen. So, das ist das, was wir montags bis freitags machen. Samstags und sonntags ist ein bisschen anders, weil Samstag ist natürlich ein halber Tag Arbeit, normal, aber dann auch noch Putzen angesetzt, weil da kommt ja niemand vorbei, der für uns sauber macht. Und das Ganze ist wie so eine Art Studenten-WG dort oben. Das heißt, es wird auch ein bisschen schmuddeliger. Und dann hat man den Sonntag frei und in der Freizeit kann man dann auch seine Familie anrufen. Sowas wie wir jetzt hier machen, so eine Videokonferenz, hatte ich dann mal 15 Minuten mit meiner Familie und das war dann ganz schön.
Was bedeutet denn eigentlich dann, wenn Sie um 7.30 Uhr aufstehen? Weil, also ich meine, welche Zeitzone ist es denn?
Genau, es ist nicht die deutsche Zeit, sondern wir fliegen nach der englischen Zeit, also nach Greenwich Mean Time. Oder universale Standardzeit heißt das, weil man muss ja verstehen, dass wir auf der ISS Menschen sind, die aus verschiedenen Ländern kommen. Also da gibt es Amerikaner, dann gibt es die Europäer, dann gibt es die Russen und die Japaner. Und irgendwo braucht man dann eine Uhrzeit, nach der jetzt alle arbeiten, damit das dann auch irgendwie passt. Und die Uhrzeit hat man so gewählt, weil das irgendwo in der Mitte zwischen Japan und den USA liegt. Dann Russland und Europa liegen recht nahe zusammen. Und bei der Luftfahrt nimmt man ja auch die universale Standardzeit, also Greenwich Mean Time, GMT wird das oft abgekürzt. Und ja, das ist dann halt je nachdem, ob Sommerzeit ist oder die normale Winterzeit, ist es halt 1 bis 2 Stunden Abweichung von der deutschen Zeit.
Wie ist es eigentlich mit dem Duschen und dem Zähneputzen auf der ISS?
Also das ist alles in Schwerelosigkeit. Schlafen ist, man rutscht einen Schlafsack einfach rein und den hatte ich einfach mit einem Gummiband an der Hüfte festgebunden, damit ich da nicht wegdrifte. Aber ich habe geschlafen besser als in jedem Bett. Mit dem Zähneputzen, wir haben ja kein fließendes Wasser, auch keine Dusche. Deswegen haben wir immer Wasser in den Wasserbeutel gefüllt und wir haben auch so einen Beutel, da sind schon Handtücher drin verpackt, sowas wie eine Art Campinghandtuch. So, und dann macht man das in diesen Beutel, macht man das Wasser rein, dann wird das Handtuch auch feucht und mit warmem Wasser halt dann so warm feucht. Und dann schwebt man in die Duschkabine, das ist einfach nur ein Duschvorhang, aber sonst nichts. Und dann kann man sich mit dem feuchten Handtuch einfach abrubbeln. Ich hatte auch einen Schwamm dabei, ein Stück Seife. Das heißt, ich konnte dann die Haare so ein bisschen einseifen und dann mit dem nassen Handtuch einfach alles wieder nur runterruppeln. Und Zähne putzen, das Putzen geht wie auf der Erde. Du nimmst die Zahnbürste, machst Zahnpasta drauf, putzt die Zähne dann. Das Problem ist nachher nur, wie spülst du den Mund aus? So, weil wir kein Waschbecken haben, kannst du auch nirgendwo ins Waschbecken spucken. Da hast du zwei Möglichkeiten. Das eine ist, du spuckst ein altes Handtuch. Und das ist nach ein paar Tagen halt voll mit weißen Flecken und dann wirft man das Handtuch weg. Oder du kannst die Zahnpasta runterschlucken. Das habe ich jetzt aber nicht gemacht und ja, also hat die Spuckoption gewählt. Das hört sich jetzt alles nicht so schön und toll an, aber ich sage euch, das klappt alles. Da hast du dich nach 3 Tagen dran gewöhnt und schwerelos zu duschen hat auch was. Da kannst du dir so ein bisschen Wasser aus dem Beutel ins Gesicht drücken. Weißt du, das Wasser formt ja oben immer eine Kugel. Und wenn du diese Kugel mit dem Wasser dann auf das Gesicht drauf drückst, und dann wird das so ein Wasserfilm. Das heißt, mit so einem Tischtennisball-Menge an Wasser kannst du dir das ganze Gesicht waschen, kannst immer so diesen Wasserfilm hin und her schieben und dann schiebst du nachher noch auf die Haare drüber. Das heißt, du kannst da fast mit duschen, eine geringe Menge Wasser. Es ist schon spannend. Ja, und dann geht es halt nachher ins Handtuch rein und das nasse Handtuch, das hängt man auf und das wird durch die Klimaanlage wird das getrocknet. Und das heißt, das Wasser geht dann in die Klimaanlage rein und dann kommt dann von der Klimaanlage, wird es ja wieder gefiltert dann und dann wird das wieder Trinkwasser. Das heißt, mein Duschwasser ist genauso wie der Schweiß und genauso wie Urin, läuft dann das gleiche System wieder rein und kommt vorne wieder als Trinkwasser raus.
Hatten Sie Angst vor Ihrem Außeneinsatz?
Ja, also wenn ich ehrlich bin, ja. Also es ist jetzt nicht Angst, 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 aber das ist natürlich sehr viel Kopfkino, weil dann macht man etwas, was man noch nie gemacht hat. Und dann ist man natürlich auch im Überlegen und stellt sich das so vor, wie wird das sein, wenn ich die Tür aufmache, wenn ich da rauskrabble. Und aus den Gesprächen mit meinen Kollegen wusste ich ja auch, wenn die aussteigen, ist es normal, wenn du die Tür aufmachst und dann siehst du unter deinen Füßen 400 Kilometer Luft oder Leere. Da oben ist ja Vakuum, aber dann irgendwann fängt natürlich auch die Atmosphäre an. Also du siehst 400 Kilometer lang irgendwie nichts oder denkst du natürlich in deinem Kopf, ui, ich falle. Was ja auch stimmt, du fällst ja. Als Astronauten fallen wir die ganze Zeit, aber wir fallen um die Erde rum. Und wir fallen eigentlich so schnell wie die ISS. Und von daher, wenn man die ISS neben sich hat, dann spürt man nicht mehr, dass man fällt. Aber trotzdem, dein Kopf sagt dir natürlich, oh, da ist nichts unter den Füßen. Aber gleichzeitig weißt du auch, du bist schwerelos und du bist angegurtet. Und das klappt einfach so, weil innen schwebt man, also schwebt man auch außen. Aber man braucht ein paar Minuten, bis man sich daran gewöhnt hat. Also von daher war jetzt meine Lösung, ich steige erstmal aus und schaue nicht runter, damit ich da nicht irgendwie in diese Stresssituation komme, dass mein Kopf mir sagt, du fällst und man hat viel Angst. Ich schaue jetzt einfach nur mal meinen Kollegen an und die Raumstation vor mir an und dann mache ich das einfach wie so ein Training. Und dann wird alles gut sein. Und dann ist unser Tag, hat aber ganz anders angefangen als geplant. Wir hatten direkt zwei technische Probleme, die wir lösen mussten, direkt von Anfang an, wo ich schon dachte, oh, das geht ja richtig schief heute, konnten wir alles lösen. Aber danach, nachdem wir das gelöst hatten, hatten wir beide so ein gutes Gefühl und haben gemerkt, oh, wie im Training sind wir hier in der Lage, die Probleme zu lösen und dann schaffe ich auch die normale Arbeit. Und der restliche Tag ist dann wunderbar gelaufen. Aber bevor man aussteigt, hast du recht, ist es so ein Moment, wo man sich viele, viele Fragen stellt und da muss man so ein bisschen darauf vertrauen, dass das, was man gelernt hat, dass man das auch kann. Ich bin mit meinem Kollegen Raja Chari ausgestiegen und mit Raja habe ich auch während dem ganzen Training sehr viel geübt. Und das war auch wichtig, weil wenn du aussteigst im Weltraum, dann seid ihr zu zweit. Ja, das heißt, du und dein Partner oder deine Partnerin sind da draußen und wenn etwas schief geht, dann ist dein Kollege oder deine Kollegin da, um dich zu retten. Und das heißt, das ist der allerbeste Freund oder die Freundin, die du in dem Moment hast. Und das muss man vorher üben und auch das Vertrauen aufbauen. Und das hatte ich. Ich hatte sowohl mit Raja als auch mit Kayla und mit Tom geübt, aber auch mit meinen russischen Kollegen hatte ich geübt. Ja? Und es war ja eigentlich geplant, dass ich mit Oleg aussteige. Und das haben mich die Leute oft gefragt, wie kommt ihr denn, als der Krieg halt losging, wie kommt ihr denn mit den russischen Kollegen klar? Und da habe ich gesagt, wir sind Freunde. Wir haben zusammen viel trainiert, viel geübt. Das sind gute, gute, liebe Menschen. Und wenn ich mit denen aussteige, dann liegt mein Leben in deren Hand und deren Leben in meiner Hand. Und das geht nur, wenn man einander vertraut.
Wir haben gelesen, dass jegliches Wasser, zum Beispiel Urin oder Schweiß, gefiltert und zum Trinken aufbereitet wird. Wie schmeckt das?
Ja, das schmeckt wie sauberes, gereinigtes Wasser. Also das merkt man nicht. Und das ist auch so eine Sache, wenn du dir das vorstellst und denkst, Igitt, wir trinken Schweiß, wir trinken hier der Urin, dann ist das auch wieder so eine Art Kopfkino, weißt du? Da macht man sich viele Gedanken. Aber wenn du das Wasser einfach, das ist ganz normales, helles, sauberes Wasser, wenn du das einfach trinkst und du weißt gar nicht, wo das hergekommen ist, dann ist das perfektes Wasser. Und es schmeckt perfekt, ist ganz neutral. Und oft in Deutschland ist es auch so, es gibt Wasserwerke, die nehmen das Wasser aus den Flüssen. Und jetzt stell dir einfach mal vor, du würdest Rheinwasser trinken, ungefiltert. Ja, wird auch nicht schmecken, aber wenn es gefiltert ist und es gesäubert, und dann ist es richtig schönes, ordentliches Trinkwasser.
Gab es auch mal Streit auf der ISS?
Ja, wo Menschen zusammenleben, da kann es natürlich auch immer zu Konflikten kommen. Das ist so, ihr studiert jetzt, vielleicht wohnt ihr in einer WG oder auch die Schüler, die zuhören, die haben Geschwister und Freunde. Und ja, selbst unter besten Freunden kommt es mal zu Reibereien. Das ist einfach so, weil wir Menschen sind. Und das lernen wir auch im Training. Wenn ihr 6 Monate im All seid, ihr seid verschiedene Menschen aus verschiedenen Ländern, verschiedene Sprachen, oft kommt es da zu einem Missverständnis, was man eigentlich nicht so gesagt haben will, wird von einem anderen aber irgendwie anders verstanden. Weißt du, so kleine Wortinterpretationen oder dann fliegt mal eine Socke von einem weg und dem anderen ins Gesicht und ja, da kann man sich drüber ärgern. Aber wenn man da vorher drüber spricht und mit seinen Kollegen ganz klar sagt, okay, guck mal, wenn du das und das Verhalten ein bisschen anpassen könntest, dann wäre das so viel lieber mir gegenüber. Und wenn du mir sagst, was ich an mir verändern kann, dann haben wir vielleicht auch weniger Stress dort oben, weil er euch über mich da ärgert. Mir hat man zum Beispiel gesagt, ich soll ein bisschen mehr aufräumen. Mir ist das nicht so aufgefallen, aber wahrscheinlich waren es den anderen doch so, dass ich dann zu viele Sachen rumfliegen hatte. Wenn ich das weiß, kann man das einhalten und dann kann man auch so Streitereien oder Reibereien vermeiden. Und bei uns hat das so gut geklappt, dass die NASA nachher gesagt hat, wir waren die glücklichste Crew, die sie jemals im Weltall gesehen haben. Und das fand ich natürlich ganz toll. Und wir hatten wirklich keinen Streit. Das war richtig gutes Verständnis. Aber ich habe auch schon von Kollegen gehört, die ein paar Probleme oben hatten.
Sie waren ja bestimmt gut vorbereitet. Aber gab es auch mal Situationen, für die Sie nicht auf der Erde trainiert hatten?
Ja, es gab Situationen, wo ein Versuch anders gelaufen ist, als es eigentlich vorher gedacht war. Zum Beispiel musste ich oben ein Experiment durchführen, also ein Gerät ist kaputt gegangen, eine Pumpe musste ausgetauscht werden, aber dieses Gerät war gar nicht dafür ausgelegt, oben repariert zu werden. Und das heißt, da waren Schrauben drin, die sind mit so, vielleicht kennt ihr das, manche Schrauben, die werden mit Kleber festgeklebt, damit sie wirklich nicht rauskommen. Und das hatte man hier bei diesem Gerät auch gemacht, damit sich die Schrauben dann nicht lösen. Jetzt hieß es aber, du musst das Gerät reparieren und du hast 70 von diesen Schrauben, die eigentlich festgeklebt sind. Und da habe ich geflucht und ich habe versucht, die Dinger rauszudrehen. Hat bei fast allen geklappt. Die letzten 3, 4, die hatte ich dann schon so oben durchgescheuert, die Schrauben, dass dann nur noch der Akkuschrauber durchgedreht hat. Und ich habe gedacht, oh nein, jetzt kann ich das Ding nicht reparieren wegen den blöden 3 Schrauben, die ich nicht rausbekomme. Und dann habe ich meine Crew-Kollegen gerufen, meine Kollegen alle, und habe gesagt, drück mir auf die Schultern, weil in der Schwerelosigkeit ist ja so, du kannst da nicht irgendwo draufdrücken, du schwebst dann ja weg. Dann habe ich gesagt, drückt mir auf die Schultern, drückt mir hier drauf und haltet die Sachen fest. Wir waren da wie so 5 Astronauten übereinander gestapelt und haben da drauf gedrückt und die Schraube hat immer wieder durchgedreht. Und irgendwann hat Raja dann gesagt, ich habe eine Idee. Und hat dann so einen anderen Bit genommen, also so einen Einsatz für den Akkuschrauber, der ein bisschen größer war. Aber der hatte dann nochmal ordentlich Grip und dann halt mal zusammen haben wir es geschafft, diese letzten 3 Schrauben da rauszudrehen. Also das war ein Bild für die Götter. Aber ich war auch wirklich erleichtert, als es danach geklappt hat.
Was halten Sie eigentlich davon, dass inzwischen auch Privatleute als Touristinnen ins All fliegen?
Ja, als wir oben waren, kamen 2 Kapseln vorbei mit Touristen. Das war einmal ein Japaner, der hatte sogar, das ist so reich gewesen, der hat sogar seinen eigenen Assistenten mitgebracht, der ihm dann die Arbeit für ihn da geholfen hat. Und später kamen dann noch 3 andere Touristen vorbei. Die haben aber Experimente gemacht. So, ich finde das einerseits gut, dass mehr Menschen die Gelegenheit haben, ins All zu fliegen, aber ich finde es nur gut, wenn sie etwas Sinnvolles damit machen. Weil bei so einem Raketenstart wird natürlich auch CO2 erzeugt, es wird ein bisschen Weltraumschrott erzeugt. Das heißt, wir verbrauchen Ressourcen. Und wie auf der Erde, so gilt das auch im Weltall, Ressourcen sind begrenzt und dass man jetzt einfach da nur Ressourcen nutzt, um da oben zu sein und runterzuschauen, weil man reich ist, das gefällt mir jetzt nicht. Aber diejenigen, die hochgekommen sind, die viele Experimente mitgebracht hatten, die haben ganz tolle Arbeit oben geleistet und da habe ich gedacht, wow, die machen im Endeffekt ähnliche Arbeit wie wir, jetzt nicht ganz so intensiv und nicht so komplex wie die Profi-Astronauten, aber prinzipiell war das schon was Gutes. Und ich denke, dadurch, dass mehr Menschen ins All fliegen und mehr Firmen daran forschen, wird das ganze System auch effizienter und ausgereifter und im Endeffekt dann auch besser. Und das ist dann das Positive.
Seitdem Sie zurück sind, haben sich Ihre Gewohnheiten geändert oder Ansichten geändert? Gehen Sie jetzt irgendwie anders durch Ihren Alltag?
Ja, wenn man einmal dort oben war und die Erde von außen gesehen hat, dann das ist... sag ich mal, so berührend, das ist so einzigartig. Ich meine, hier unten sieht man vielleicht Bilder oder man liest davon, aber wenn du dort oben die Erde siehst vor deinen Augen und denkst, wow, alles, 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 was es jemals in der Menschheitsgeschichte gegeben hat oder was es geben wird, alles, was da meine Freunde, meine Familie, alles, was jemals da passiert ist, auf dieser kleinen blauen Kugel, sogar an der Oberfläche in dieser Atmosphäre, findet das statt. Und außenrum gibt es so viel unendliche Schwärze, Vakuum, nichts. Dann denkst du, das ist wirklich eine wunderbare blaue Perle. Und die sieht so zerbrechlich aus, diese Atmosphäre. Man in den Sonnenuntergang fliegt, dann wird mir die Atmosphäre so von der Seite angeleuchtet. Und das sieht aus wie eine Seifenblase. Also unendlich schön, aber jeder, der eine Seifenblase kennt, der weiß auch, die platzen ja irgendwie. Also da wird einem richtig mulmig, wenn man das so sieht und denkt, wow, was tun wir diesem Planeten an? Also jetzt alles Richtung Klimawandel und so weiter und so fort. Und als Astronaut, wenn du das siehst, du denkst, ich muss diese Erde beschützen. Und das hat mich schon stark berührt und stark verändert. Und das ist etwas, was ich eigentlich immer weitergeben möchte und auch selbst für mich aktiv mitnehmen will, dass wir uns viel mehr um unsere Erde kümmern müssen.
Woran arbeiten Sie jetzt gerade? Bereiten Sie sich auf einen weiteren Flug ins All vor?
Ja, also nach dem Flug ist oft auch vor dem Flug. Aber als Astronaut kann man nicht immer nur trainieren, um sofort wieder zu starten, sondern meistens sind ein paar Jahre zwischen dem Flug. Momentan habe ich verschiedene Projekte, an denen ich arbeite. Und eins dieser ganz spannenden Projekte ist der Aufbau von einer Mondtrainingsanlage hier in Köln am Astronautenstandort. In Köln ist ja der einzige Platz in Europa, an dem Astronauten ausgebildet werden. Und die Ausbildung ist momentan für die internationale Raumstation, also für das Forschen in Schwerelosigkeit. Wenn wir jetzt zum Mond fliegen in ein paar Jahren, dann brauchen wir neue Möglichkeiten, weil über den Mond zu laufen ist ja anders als in der Schwerelosigkeit zu fliegen. Das heißt, hier brauchen wir dann nochmal ein neues Trainingszentrum. Dort werden wir Mondsand drin haben. Ist natürlich kein echter Mondsand, der wäre viel zu teuer, den hier runterzubringen, sondern das ist Sand, der so ähnlich ist wie der Sand auf dem Mond, genauso feinkörnig und auch so scharfkantig. Dann werden wir auf dem Mond weniger wiegen als auf der Erde. Genau gesagt ein Sechstel, also wenn ich jetzt hier unten auf der Erde mal 60 Kilo wiegen würde, dann würde ich auf dem Mond nur noch 10 Kilo wiegen, ja? Also ein Sechstel davon. So, und das heißt, wenn man weniger wiegt, dann ist das Arbeiten auch anders. Und deswegen haben wir dann so eine Art Anlage in dem neuen Mondtrainingszentrum, wo die Astronauten an so Seilen aufgehängt werden, damit sie weniger wiegen. Also, ja, wie die Helene Fischer, wenn sie da irgendwie über die Bühne schwebt. Also wir schweben nicht, sondern wir gehen, aber man wiegt halt deutlich weniger. Und das Ganze wird jetzt aufgebaut und ich bin der Astronaut, der dafür verantwortlich ist, wie wir das alles üben können. Und ja, dann hoffe ich auch, dass ich im Rahmen von diesen ganzen Trainingseinheiten hier auf dem Boden ideal vorbereitet bin, wenn ich dann später eine Möglichkeit zum Flug zum Mond erhalte. Weil das ist sozusagen noch mein ganz großer Traum, einmal Richtung Mond zu fliegen.
Hört man auf der ISS Musik? Und möchten Sie sich ein Lied für unsere Sendung wünschen?
Also auf der ISS hört man ganz viel Musik. Wir machen ja auch Sport und wenn man Sport macht, dann ist es toll, das mit Musik zu machen. Oder wenn man aus dem Fenster schaut und sieht die Erde unter sich entlang schweben, dann ist es noch unendlich schöner, das Ganze mit Musik zu hören. Und ich kann wirklich nur sagen, ohne Musik wäre das nur halb so schön. Wir haben oben Musik-Streaming-Dienste, also da gibt es ja verschiedene, die ihr wahrscheinlich auch alle nutzt über Internet. Wir haben oben eine gute Internetverbindung. Und dann kann man mittlerweile wunderbar Musik hören, kann auch Podcasts hören, das habe ich auch gern gemacht. Und ja, auch Nachrichten hören, damit man informiert bleibt. Für meinen Start durfte ich mir Musik auswählen. Das wurde dann gespielt in dem Auto, das Auto, was uns zur Rakete gebracht hat. Und dann war eins der Lieblingslieder Tage wie diese von den Toten Hosen. Aber es gibt noch viel, viel mehr Lieblingslieder, die ich auch da oben gehört habe.
Dann auf jeden Fall vielen, vielen Dank für das Interview. Das war sehr interessant und wir haben, glaube ich, sehr viel alle mitgenommen.
Wunderbar. Vielen Dank. Ich danke euch. Beste Grüße. Tschüss. Tschüss.